2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwochabend um 19.10 Uhr, ist knapp eine Stunde vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millerntons vor unserem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Das Spiel des siebten Spieltags der ersten Bundesliga findet am Sonntag, den 19.10. um 17.30 Uhr bei unserem Millerntor statt. Das letzte Duell gegen die Hoffenheimer endete im März mit einem 1-0-Sieg, in dem Noah Weishaupt den einzigen Treffer des Spiels erzielte. Mein Name ist Kasche und bei Blue Sky findet ihr mich unter Blutbleche Deluxe. So, bevor sich unser Gast heute vorstellt, noch eine ganz kurze Info vorab. Wir spielen in den kommenden anderthalb Wochen ja zweimal gegen die TSG aus Hoffenheim. Erst in der Liga, dann im Pokal. Daher haben wir beschlossen, dass wir nur ein VDS für die beiden Spiele machen und auch nur ein NDS im Anschluss an das Pokalspiel machen. Jetzt aber, wie immer in meinen VDS-Folgen, schauen wir ganz, ganz kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. Es gab nicht so viele. Bisher waren es 6 Duelle in beiden Bundesligen. Interessanterweise mehr Spiele in der Bundesliga als in der zweiten Liga. Wir gewannen gelegentlich 3, spielten 2-mal unentschieden und verloren nur eine Begegnung. Sieht also gar nicht so schlimm aus. Knapp ein Fünftel der Saison liegt hinter uns. Und dennoch empfehle ich euch gerne die Saisonvorschau von Yannick zur TSG mit Nico Beck von der RNZ. Hört da gerne nochmal rein. Aber jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gesprächspartner. Er war in den letzten Jahren schon mal Gast bei mir, liegt allerdings noch ein bisschen zurück. Daher stellt er sich für unsere HörerInnen gerne kurz vor. Wer bist du? Wie bist du zur TSG gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Moin, ich bin Luis Löser. Ich komme tatsächlich aus der Nähe von Hoffenheim, circa 15 Minuten im Auto entfernt, und das hat ganz gut korreliert damals, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen mit 8 Jahren, ist Hoffenheim auch in die Bundesliga aufgestiegen, und so bin ich dann zum ersten Mal 2009 im Stadion gewesen bei einem relativ schlechten 2:2 gegen Hannover. Da war die schöne Hinrunde schon wieder vorbei, und danach bin ich dem Verein treu geblieben. Man könnte also sagen, ich bin seit fast Anfang an dabei, was bei unserem Verein ja auch nicht alle so von sich behaupten können. Und mittlerweile beschäftige ich mich vor allen Dingen als Fan mit der TSG, bin Dauerkarteninhaber seit jetzt mittlerweile fast 10 Jahren und auch Mitglied seit 10 Jahren. Und habe mich auch mal mehr, mal weniger als Blogger damit beschäftigt, das ist aber auch schon wieder eine Weile her. Und ansonsten bin ich beim Rasenfunk immer mal wieder zu hören. Vielleicht kennen einige mich daher. Und beim SV Sandhausen bin ich mittlerweile auch seit 7 Jahren. Beim lokalen Konkurrenten würde ich es nicht nennen. Blindenreporter und Fanradio-Reporter. Also wenn ihr mal in Sandhausen seid und jemanden dabei habt, der eine Audiodeskription braucht, seid ihr bei mir auch immer an der richtigen Adresse.
Das ist sehr schön. Erstens, dass du das auch in Sandhausen machst und dort tätig bist. Und schön, dass du auch bei uns in der Sendung bist, Luis. Aber bevor wir zum Sportlichen kommen, so wie immer in deinen Folgen im Rasenfunk oder auch hier, geht es um die Thematik Verknüpfung, Hopp, Rogon, Wittmann. Das ist alles so ein bisschen Denver und Denver Clan und Dallas, und es geht um Hausverbote, Stadionverbote, Affe, Wichser, ich weiß nicht alles. Lass uns doch mal ganz kurz, also vielleicht ganz kurz, ein bisschen die Sachen aufarbeiten, wie das, was gerade so der Stand ist in Sandhausen. Ach, Sandhausen sei schon in Hoffenheim. Gottes Willen, das bringt mich ganz durcheinander.
Ja, also ich meine, ich weiß nicht, wie weit die meisten drin sind, aber es ist ja mittlerweile nicht unbekannt, dass Hoffenheim und die Beratungsagentur Rogon schon seit Jahren eine Hassliebe verbindet. Roger Wittmann, der Geschäftsführer von Rogon, ist ein guter Freund von Dietmar Hopp und hat schon einige auch sehr gute Talente nach Hoffenheim gelotst, hat aber auch immer mal wieder versucht, intern Einfluss zu üben in der Spielbetriebs GmbH, und dadurch hat sich seit in den letzten Jahren immer mehr Widerstand aufgebaut gegen diese Einflussnahme. Und die das ist jetzt darin gemündet, dass irgendwann Roger Wittmann ein Hausverbot kassiert hat bei der TSG, da mittlerweile auch die Geschäftsführung sagt, sie wollen die Beziehung zu Roger neu bewerten und wollen eben nicht mehr, dass Beratungsagenturen so viel Einfluss nehmen. Und dann gab es da wohl ein klärendes Gespräch, in dem auch Roger Wittmann mehrfach ausfällig geworden ist und scheinbar die Geschäftsführung, vor allen Dingen Markus Schütz, bedroht und beleidigt haben soll. Dirk Mack, ein quasi Dietmar Hopps rechte Hand in seiner Gesellschaft Hobra, die sich um Dietmar Hopps Farmteams in Brasilien und Portugal kümmert, hat auch ein Hausverbot bekommen im Stadion und in der Geschäftsstelle. Beide Haus- und Stadionverbote wurden mittlerweile, zumindest das Stadionverbot, aufgehoben. Das Hausverbot zur Geschäftsstelle bleibt bestehen. Und das zeigt mal wieder, dass es eben weiterhin so ein bisschen hinter den Kulissen brodelt und Dietmar Hopp steht so ein bisschen zwischen den Fronten, weil er natürlich sehr guter Freund ist von Roger Wittmann, aber auch seine Geschäftsführung schützen sollte. Er hatte sich eigentlich auch am Anfang hinter diese Entscheidung gestellt oder jetzt nicht ganz klar hinter diese Stadionverbotsentscheidung, aber zumindest hinter die Entscheidungen, die sonst getroffen wurden, dass man sich auch distanziert von Roger, hat dann aber wenige Wochen später in einem Interview mit Sport1 dieses Stadionverbot als Schweinerei bezeichnet, was dann natürlich öffentlich so ein bisschen als Affront gegen seine eigene Geschäftsführung gewertet wurde. Dazu kommt ja auch noch, dass Dietmar Hopp mittlerweile nicht mehr die Stimmenmehrheit hat, also theoretisch auch solche Entscheidungen über ihn hinweg getroffen werden können und in dem Fall wohl auch getroffen wurden. Und das zeigt dann eben mal wieder so ein bisschen, dass sich da so zwei Fronten auftun und Dietmar Hopp als Gesellschafter da so ein bisschen dazwischen steht und jetzt auch immer mal wieder von der einen Seite versucht, ihn auf eine der beiden Seiten zu ziehen. Dietmar Hopp war jetzt auch die letzten Jahre gesundheitlich nicht ganz auf der Höhe, war eine Zeit lang auch im Krankenhaus auf der Intensivstation, deswegen konnte er im letzten Jahr jetzt auch nicht so viel Einfluss nehmen und jetzt ist er eben wieder genesen und hat sich jetzt erstmals wieder öffentlich geäußert und damit direkt wieder so, ein bisschen für Aufruhr gesorgt. Das Ganze passt natürlich auch gleichzeitig nicht so wirklich in dieses harmonische Bild, was man gerade in der Sommerpause abgegeben hat. Und ich würde auch sagen, dass es eigentlich deutlich ruhigere Fahrwasser sind als jetzt noch in der letzten Saison, weil zumindest der Verein eigentlich geschlossen dasteht. Aber wenn dann eben dieser Konflikt noch im Hintergrund brodelt, ist natürlich trotzdem nicht optimal.
Dann auch nochmal die Frage, Hopp ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich glaube 82. Wenn ich mich nicht richtig...
Dann 85.
85 schon. Wer überblickt er dieses ganze Chaos denn überhaupt noch? Oder wie äußert sich das, wenn so quasi der Mäzen mal wieder zu Gast ist, dass immer wieder diese zwei Parteien versuchen, ihn immer wieder rüberzuziehen, was du jetzt gerade eben schon angesprochen hast. Ich stelle mir das furchtbar ermüdend vor für als Fan, wenn man sich den immer wieder geben muss, dieses Tauziehen um die Gunst des Sonnenkönigs.
Ich meine, einerseits hat man sich auch so ein bisschen dran gewöhnt, andererseits ist es, finde ich, ist erstmal gerade ganz erfrischend, dass man ja zumindest innerhalb der GmbH gerade an einem Strang ziehen zu scheint oder an einem Strang zu ziehen scheint, weil das ja auch schon letztes Jahr deutlich anders war und da auch zwischen den einzelnen Geschäftsführern viele Konflikte gab. Und da steht man ja jetzt eigentlich auf einer Seite und auch auf einer Seite mit den Fans, die ja schon seit langem fordern, dass man Abstand von Roger nimmt und da jetzt auch diese Saison jetzt im Heimspiel vor, ich glaube mittlerweile 4 Wochen auch mit Plakaten quasi Wittmann zurück im Stadion begrüßt haben nach dem Auslauf seines Stadionverbots. Also ich nehme zumindest die Seite eher positiv auf und ja, du sagst schon richtig, Dietmar Hopp ist nicht mehr der Jüngste, ist jetzt für ihn eigentlich auch dann an der Zeit, eine Nachfolgeregelung zu finden, wie es danach weitergeht. Ich meine, ein wichtiger Schritt war sicherlich jetzt schon, den Verein wieder die Stimme zurückzugeben. Und der Verein hat sich jetzt auch so ein bisschen neu aufgestellt mit einem neuen Vorstand und einer neuen Satzung. Also man geht da auch Schritte hin, mehr auch zu mehr Einfluss von den Mitgliedern, muss man tatsächlich sagen. Deswegen bleibt das Ganze auf jeden Fall sehr spannend, wie es dann jetzt in den nächsten Jahren weitergeht und wie es auch weitergeht, sollte die überhaupt irgendwann dann mal nicht mehr in der Lage sein, seine Rolle als Gesellschafter auszufüllen und wer das dann übernehmen würde.
Okay. Sag mal, wir haben beide im Vorwege noch über einen Artikel hinter der Paywall bei Kicker gesprochen. Da wird ja auch nochmal erwähnt, dass Frau auf Fanseiten jetzt, du hattest das gerade jetzt auch schon erwähnt, dass da mehr Einflussnahme so genommen wird, dass jetzt auch im Präsidium oder Vorstand quasi einer aus der organisierten Fanszene quasi mitgewählt worden ist. Und in dem Artikel klingt es so, als ob man Angst hätte in Hoffenheim, dass da noch mehr aus der aktiven Fanszene sich in so Entscheiderpositionen gewählt werden können. Siehst du ich weiß jetzt nicht, ob man davon Gefahr sprechen sollte, aber siehst du das ähnlich?
Ich wäre gut, dass eine Angst besteht, das ist dann auch mal die Frage der Perspektive, wie du schon richtig gesagt
ganz
hast.
Gut, ja.
Weil Mitbestimmung ist jetzt erstmal keine schlechte Sache.
Genau.
Das Ganze hat sich ja eigentlich so ein bisschen kanalisiert letztes Jahr schon, als es die Mitgliederversammlung gab, kurz nach dem Rauswurf von Alexander Rosen, wo eh schon die Gemüter sehr hochgekocht sind. Und dann wurde kurz nachdem Christian Baumgärtner aus offiziell gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist, dann ersetzt vom ehemaligen Sinsheimer Bürgermeister Jörg Albrecht. Und da gab es schon eine Kampfabstimmung gegen einen sehr, sehr hastig zusammengesuchten Kandidat der Ultraszene, da es wenig Zeit gab, überhaupt irgendwas vorzubereiten. Und da hatte der Ultrakandidat, obwohl er wirklich sehr, auch aus eigener Aussage, sehr ungeeignet war für die Position, fast über ein Drittel der Stimmen bekommen, einfach als Protest. Und das Ganze wurde dann ein bisschen in geordnetere Bahnen gelenkt, jetzt bei der letzten Mitgliederversammlung, wo jetzt auch die neue Satzung verabschiedet wurde. Und da konnten die Ultras dann wirklich einen Kandidaten stellen, der auch eben das Format hatte, um gewählt zu werden. Und klar, dass die Ultras innerhalb der Hoffenheimer Fanszene oder innerhalb der Leute, die der TSG positiv gesonnen sind und die Mitglieder sind, trotzdem noch eine Minderheit sind, das ist klar, aber sie sind eben auch die, die am aktivsten sind, was in der Natur der Sache liegt, was ja auch in vielen anderen Vereinen so ist und dadurch eben auf solchen Versammlungen eben auch erscheinen. Und gerade wenn es jetzt nicht so akut ist wie jetzt letztes Jahr, wo man Rekordzahlen hatte ich glaube, da waren über 500 Mitglieder da bei, ich glaube, Hoffenheim hat 11.000 Mitglieder. Also die hatten noch nie so viele Leute bei einer Mitgliederversammlung, was auch ein bisschen was über die Vereinskultur aussagt, aber gleichzeitig zeigt, dass eben, wenn jetzt mal nicht so viele kommen, dass die Ultras natürlich dann die Möglichkeit haben, eigene Kandidaten durchzudrücken. Ich sehe es jetzt trotzdem erstmal positiv, dass da überhaupt mal ein Fan auch für mit drin sitzt und auch für Transparenz sorgen kann. Der ist jetzt zweiter Vorsitzender, da sind trotzdem mit eben dem bestehenden Vorstand auch Leute mit drin, die vielleicht andere Erfahrungen eher in solchen führenden Positionen haben, aber das heißt ja nicht, dass dann Christoph Hensler ungeeignet wäre für eine Position wie diese. Und gleichzeitig wurden jetzt auch neue Gremien geschaffen im Zuge der neuen Satzung, dem Mitgliederrat und der Ehrenrat. Und gerade der Mitgliederrat, der darf, glaube ich, einmal im Quartal auch bei Vorstandssitzungen mit dabei sein und Fragen stellen und für Transparenz sorgen, was ich jetzt auch mal sehr positiv finde. Da gab es kleinere Probleme, dass dieses ganze Wahlverfahren sehr intransparent war und dadurch einen Kommunalpolitiker der AfD mit reingekommen ist, der wurde jetzt mittlerweile aber schon ausgeschlossen. Es gibt jetzt gegen ihn ein Ausschlussverfahren und seine Mitgliedschaft ruht. Also das hat man dann auch gut aufgearbeitet immerhin, aber zeigt auch wieder, dass Hoffenheim eben diese demokratischen Strukturen jetzt erstmal lernen muss und damit klarkommen muss. Find's aber auch gut, dass so schnell reagiert wurde und die Werte, die man erst jetzt in die neue Satzung auch reingeschrieben hat, dass die jetzt auch direkt Anwendung finden und die Mitgliedschaft für diesen Kollegen erstmal auf Eis gelegt wurde. Ja, also auch da, ich finde fast schon gerade die spannendere Entwicklung, weil ich habe ja jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder beobachtet, wie die Fanszene sich versucht hat, so ein bisschen sich zu emanzipieren, aber dass sich das dann auch institutionalisiert, das hätte ich nicht zwingend erwartet, muss ich sagen, weil das ja schon nochmal eine andere Ebene ist, auf die man erstmal durchdringen muss.
Gibt es da Bestrebungen, da noch weiterzugehen, also quasi noch mehr Mitsprache zu generieren, also durch Arbeitsgruppen, durch, weiß ich nicht, hat es jetzt schon ein, zwei erwähnt, aber Entschuldigung, dass man da vielleicht noch sucht, zumindest die Rahmenbedingungen des Vereins so zu gestalten, dass sie offener und diskussionsfreudiger sind?
Also ich habe jetzt, was den e.V. angeht, jetzt nicht mehr so viel seitdem mitbekommen, seit dieser Mitgliederversammlung. Was aber auch eine positive Entwicklung ist seitens der GmbH, ist, dass jetzt, glaube ich, der Austausch, der zwischendurch komplett auf Eis gelegt wurde mit der Fanszene, dass der jetzt wieder deutlich reger läuft, dass jetzt auch mehr Fanstände tatsächlich erlaubt wurden hinter dem Stehplatzbereich. Früher gab es immer so einen Container, mittlerweile haben da die einzelnen Ultragruppierungen auch nochmal eigene Stände, das sind jetzt, glaube ich, insgesamt 3 Stück. Also da versucht man auch so ein bisschen aufeinander zuzugehen und ein bisschen diese Fankultur aktiver zu leben. Und das finde ich auch schon mal ein positives Zeichen, dass man da jetzt wieder, natürlich wird es immer Konflikte geben, aber mehr oder weniger auf einer Wellenlänge ist. Und es gibt in Hoffenheim natürlich jetzt auch seit ein paar Jahren ein Fanprojekt, was immer mal wieder offene Treffs und so organisiert, was dann ja aber auch eher viel mit Jugendarbeit zu tun hat, aber auch eine positive Entwicklung ist, weil es das jahrelang nicht gab. Und was dann weniger die aktive Fanszene betrifft, sondern einfach allgemein so ein Thema Fannähe, ist, dass die TSG in ihrem Marketing sehr, sehr viel dafür tut, jetzt ein bisschen mehr auf die Leute in der Region zuzugehen, weil man natürlich diese Zuschauerproblematik, die man in den letzten Jahren hat, irgendwie angehen muss. Und da gibt's jetzt auch zum Beispiel vorm Stadion ein Fandorf, wo sie einige Bütchen haben, weil man ja doch dann, dadurch, dass man an der Autobahn liegt, jetzt nicht so eingebettet ist in ganz viele Kneipen und alles Mögliche und Leute da sehr spät ins Stadion kommen. Und das fand ich auch eine ganz nette Neuerung, auch wenn es vielleicht eher fürs Eventpublikum gedacht ist, aber dass dann Leute eben einen Anlaufpunkt haben vorm Spiel, um sich gemeinsam einzuschwören. Und da gibt's alle möglichen Beispiele. Man hat jetzt auch Präsenz in Heidelberg, wo man vorher kaum präsent war mit einem Fanshop und regelmäßigen Events. Und also da wird schon jetzt viel gemacht, auch von dem neuen Marketing-Geschäftsführer. Und finde ich erstmal positiv zu bewerten.
Okay, dann lass uns mal so langsam Richtung sportlich kommen, obwohl das ja da können wir jetzt gerade noch lange drüber reden. Aber bei der TSG ist ja letztes Jahr, und da war es ja dann sehr, sehr unruhig, der neue Sportdirektor gekommen, als Alex Rosen gehen musste. Dann ist Schicker gekommen. Der ist jetzt quasi seit einem Jahr im Amt und hat somit jetzt 2 Transferperioden hinter sich gebracht. Was denkst du über sein Standing bei der TSG?
Also er hatte natürlich am Anfang erstmal sehr viele Leute gegen sich und musste vor allen Dingen die aktive Fanszene von sich erstmal überzeugen, da Alex Rosen ja sehr, sehr beliebt war in Hoffenheim und sein Abgang ja dann auch sehr abrupt kam und nicht sonderlich ruhmreich war, dadurch, dass es schon mit in der Transferperiode war. Und für viele galt er dann schon automatisch als Rogon-Mann, obwohl er natürlich auch mal Transfers mit Rogon-Spielern getätigt hat, aber jetzt nie eine besonders krasse Nähe zu ihnen gezeigt hat. Da gab es auch ein paar Geschmackslosigkeiten. Mittlerweile ist aber, glaube ich, hat sich das Ganze so ein bisschen gedreht, weil er jetzt, auch wenn es eine sehr schwierige Saison war und man auch bis zum Ende nicht wirklich aus diesem Abstiegskampf rauskam, jetzt im Sommer schon gute Transfers getätigt hat und da auch stringent war. Er hat auch ist auch ins Risiko gegangen, muss man auch sagen, weil er mit Pavel Kadarzabek einen verdienten Spieler hat ziehen lassen, der somit eine der letzten Identifikationsfiguren waren Ich bin ehrlich, ich war davon auch nicht überzeugt. Muss jetzt aber sagen, den Ersatz, den er jetzt geholt hat mit Wladimir Zufall, der ist halt wirklich eine Granate. Also da ich aus sentimentalen Gründen hätte ich trotzdem Pavel Kadaschabek immer noch gerne hier, aber man muss schon zugeben, dass das Zufall ein Zugewinn ist und dass Kadaschabek das wahrscheinlich nicht hätte bringen können, auch wenn er für die Kabine schon noch sehr wichtig gewesen wäre. Und ja, jetzt nach dieser Sommertransferperiode und auch der sehr erfolgreichen Vorbereitung mit 8 Siegen aus 8 Spielen war, glaube ich, die Grundstimmung rund um die TSG erstmal eine positive. Und jetzt war dieser Saisonbeginn natürlich nicht der einfachste, aber ich habe da schon deutlich unruhigere Phasen erlebt und ich glaube, man ist jetzt erstmal wieder in etwas ruhigeren Fahrwassern und da gibt's jetzt auch nicht mehr so krass die Kritik an Ilzer, natürlich an Ilzer und an Schicker vor allen Dingen, auf den du ja zu sprechen kamst. Er muss sich natürlich auch jetzt noch eine Transferperiode reicht natürlich nicht, um jetzt die Leute endgültig von ihm zu überzeugen. Das hat er auch selber gesagt, dass das 3-4 Transferperioden dauern kann, bis es wirklich sein Kader ist. Aber ich würde jetzt erstmal so die letzten Monate eher positiv bewerten.
Okay. Du sagtest ja schon, dass Kadaschabek gegangen ist, aber da verließen euch ja in der Transferperiode doch so Hoffnungsträger wie Tom Bischoff. Das war ja aber auch schon vorher klar, dass er zu Bayern wechseln wird. Aber auch Anton Stach, Bülter, Diadis, Samaseku oder auch Jademici und Tabakovic wurden verliehen, gekommen sind. Unter anderem Bernardo aus Bochum, der auch gleich Stamm spielt, glaube ich, ne? Ja. Und der auch sehr souverän wirkt. Tim Lempene aus Köln. Und dann wurden Leihspieler zurückgeholt wie Fisnik Aslani oder Mohamed Damar, beide aus Elversberg. Und auch Wouter Burger von Stoke City wurde verpflichtet, um, ich glaube, die Lücke von Bischoff oder Stach zu schließen. Und Da habe ich mir gedacht, so, boah, das ist ganz schön viel Bewegung. Dann habe ich jetzt letztens noch gelesen, dass Geiger und Berisha aus dem Kader gestrichen worden sind und in die zweite Mannschaft degradiert worden. Das ist ja schon so sehr, 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 sagen wir mal, rund ist es ja nicht, aber es ist sehr, sehr, sagen wir mal so, es ist sehr, sehr wechselhaft, was da passiert, um das mal im wahrsten Sinne des Wortes. Was hat das alles für Gründe? Was glaubst du? Will er den Kader verjüngen? Also ich meine, Bülter ist jetzt auch nicht der Jüngste gewesen, aber
ja, also es gab zwei Ziele, die er vor der Transferperiode ausgerufen hat. Einmal Kader verjüngen und dann verkleinern. Und das liegt auch halt einfach daran, dass man in den letzten Jahren schon sehr, sehr, ja, keine stringente Strategie verfolgt hat, welche Leute man verpflichtet. Das kann man natürlich einerseits auch Alex Rosen vorwerfen und war sicherlich einer der Gründe, warum er gegangen ist. Es liegt aber auch daran, dass jetzt den letzten Sommer dann Frank Kramer die Transferperiode übernehmen musste, aus Ermangelung eines Sportdirektors, nachdem das ganze Team rund um Alex Rosen gegangen ist und dann und Schicker eben noch nicht da war. Und dadurch hat man auch einige Transfers getätigt, die man jetzt schon wieder quasi ein Jahr später rückgängig machen musste oder zumindest durch Laien dann gelöst hat. Und dadurch hat sich eben die letzten Jahre wirklich so ein Wasserkopf gebildet, der jetzt nach und nach erstmal wieder abgebaut werden muss. Also man sieht ja auch, dass da jetzt einige Spieler auch erstmal nur ausgeliehen wurden, einfach weil man sie nicht losgeworden ist. Gab auch ein paar ablösefreie Abgänge, aber alles im allem ist es jetzt auch damit noch nicht ganz getan. Und wenn man dann jetzt auf die Startelf guckt, da haben, glaube ich, im letzten Spiel gegen Köln 9 Neuzugänge gespielt. Aber die passen vom Profil her wirklich alle in das, auch was Christian Ilzer spielen will, weil das hat Schicker letztens auch in einem Interview gesagt, dass er schon irgendwann feststellen musste und Ilzer auch, dass sie jetzt nicht einfach direkt ihren Stil hier etablieren können mit dem Kader, der ihnen vorliegt, sondern sie müssen erstmal einige Kompromisse eingehen, was auch dafür gesorgt hat, dass die letzte Saison dann eben doch nicht dieser viel versprochene Ilza Hurra Umschaltfußball gespielt wurde, sondern dann auch teilweise sehr, sehr pragmatisch rangegangen wurde. Zwischendurch musste er dann auch Fünferkette spielen, obwohl er eigentlich sonst immer in Graz Viererkette hat spielen lassen. Und jetzt sieht man schon eindeutig dieses klassische 4-4-2, was Ilza sehen möchte mit vertikalem Umschaltspiel. Sie haben gerade jetzt in der Abwehr, wo die ja seit Jahren eine Baustelle ist, jetzt Spieler dazugeholt, die einerseits jung und entwicklungsfähig sind, aber auch jetzt gerade auf den Außenverteidigerpositionen mit Zufall und Bernardo zwei Spieler, die einfach die gewisse Erfahrung mitbringen und da sehr, sehr viel Konstanz mit reinbringen. Und ich finde von dieser Balance her ist das jetzt schon deutlich besser als in der Vorsaison, auch wenn du natürlich immer noch einige Altlasten mit dir rumschleppst. Und dass du jetzt Berisha und Geiger in die zweite Mannschaft verbannst, ist für die beiden Spieler natürlich nicht optimal und ist aus Wettbewerbssicht in der dritten Liga jetzt auch nicht unbedingt so gut. Ist aber andererseits auch stringent, weil man die Spieler einfach loswerden wollte, sie keine Perspektive mehr in der ersten Mannschaft haben. Und man hat es dann eben nicht mehr geschafft, für beide Seiten eine gute Lösung zu finden. Und das ist jetzt die Lösung, die aus deren Sicht noch am besten ist, weil sie damit Spielpraxis sammeln. Ich weiß natürlich auch, dass das gerade bei anderen Drittligisten jetzt nicht gut ankommen wird.
Okay. Du hast jetzt Christian Ilzer schon angesprochen. Gehen wir da mal jetzt weiter rüber. Der ist ja sehr gerne metaphernlastig unterwegs, hat auch da... Ich kann mich noch an die letzte Folge letztes Jahr mit Nico erinnern. Da haben wir noch über Dildos gesprochen in Ansprachen und so, was schon sehr fragwürdig oder peinlich ist. Aber das ist ja Geschmackssache. Aber dass er noch da ist, grenzt ja schon ein bisschen an Überraschung, denn der wurde ja als Heilsbringer geholt, konnte dann mit einem Punkteschnitt von 0,93 nicht dafür sorgen, dass er mit so einem großen Kredit in diese neue Spielzeit geht. Er hatte letztes Jahr eigentlich ausreichend Qualität, dass es zu mehr hätte reichen müssen als Platz 15. Und du hast es, bist gerade schon ein bisschen drauf eingegangen und auf wie sich da eure Spielweise verändert hat, aber Tim hatte da noch eine Frage zu. Was hat sich denn auf dem Platz personell, also du hast ja eben schon gesagt, neue Spieler, aber vielleicht auch taktisch zur Vorsaison verändert. Er wird einfach nicht schlau draus. Kannst du ein wenig Licht in sein Dunkel bringen und dann damit auch in unser aller?
Also ich, natürlich sind wir jetzt auch noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen, was jetzt die Entwicklung unter Ilze angeht. Und ich glaube, der hat da sicher nochmal eine Vision, wie es dann irgendwann aussehen soll. Aber was ich schon erkenne, ist, dass du jetzt eben ganz eindeutig dieses sehr, sehr auch ehrlicherweise simple System hast, was er sehen möchte mit einem 4-4-2, mit schnellem vertikalen Umschaltspiel. Er hat die Abwehr ein bisschen stabilisiert, eben auch durch diese Transfers, die ich erwähnt habe. Du hast immer mal wieder auch situativ hohes Anlaufen, was jetzt manchmal nicht immer so optimal getimt war, aber auch schon den Gegner immer mal wieder zu Fehlern zwingt. Und was schon nochmal in dieses eher simple System, wo halt viel Pässe hinter die Kette und dann von der Seite Bälle flach in den Rückraum bringen oder halt reinflanken, was da schon nochmal so einen Faktor reinbringt, der für ein bisschen Überraschung sorgen kann, ist auf jeden Fall auf die beiden Außenspieler. Kramaric, der rückt immer ein bisschen weit rein, ist auch nicht ganz seine Rolle, die du sehen willst. Dafür ist auf der linken Seite mit Touré hast du halt einen Spieler, der bringt ein unglaubliches Tempo mit, der ist zweitschnellster Spieler in der Bundesliga, der hat eine unfassbare Dribblingstärke, der ist natürlich manchmal noch ein bisschen zu verspielt mit seinen, ich glaube mittlerweile 19 Jahren, aber was der da auch jetzt seit Januar für eine Entwicklung hingelegt hat, und das ist schon wirklich bemerkenswert. Und er ist schon einer der Unterschiedsspieler auf dem Platz, weil er eben so ein Element reinbringt, was du vorher gar nicht hattest. Und auf der anderen Seite ist die Rolle von Kramaric noch nicht ganz so gelöst, würde ich auch sagen, weil er sich schon eher im Zentrum sieht. Er hat jetzt auch ein, zwei Spiele, als Lemperle verletzt war, im Sturmzentrum gespielt, aber am liebsten würde er natürlich als Zehner spielen. Und die Position gibt's in dem System ja überhaupt nicht. Deswegen ist es, ist es auch dann öfters mal so ein bisschen asymmetrisch, wenn er auf dem Platz steht, dass er dann ins Zentrum reinrückt und dafür rechts Platz für Zufall lässt, was jetzt gar nicht mal so schlecht ist, weil Zufall extremes Tempo hat und halt seine Flanken also mit so einem unfassbaren Zug reinbringen. Gegen Bayern hat er ja ein direktes Freistoßtor geschossen, weil seine Flanke auch ein bisschen abgefälscht wurde, aber weil er auch einfach so viel Druck dahinter hatte, dass da wenig zu machen war für Neuer. Und deswegen ist diese Asymmetrie gar nicht mal so schlecht immer, aber man hat natürlich dann auch die Option, mit Damar jemand reinzubringen, der mit Aslani zusammen in der zweiten Liga alles zerschossen hat und jetzt dann da auch gerade bei Standards sehr gute Reingaben bringt und der vielleicht auch nochmal dieses spielerische Element dabei hat. Und klar, mit Prass noch so einen ganz klassischen Flügelspieler, der jetzt auch oder Außenbahnspieler, der jetzt auch nicht mehr in der Verteidigung zum Einsatz kommt. Also ich würde sagen, dieses Grundsystem ist sehr, sehr klassisch gehalten und auch erstmal darauf bedacht, diese Basics auf den Platz zu bringen. Da fehlen mir manchmal noch so ein paar mehr Lösungen im eigenen Ballbesitz, aber dafür ist das Ganze schon mal deutlich stabiler als noch in der vergangenen Saison, gerade defensiv, auch wenn man jetzt so ein paar Spiele hatte, wo man dann sich die Bälle selber reinlegt und es dann am Ende höher aussieht, als der Spielverlauf vielleicht hergeben würde. Aber trotzdem.
Du meinst Bayern München, das Spiel gegen Bayern München beispielsweise.
Ja, zum Beispiel, wo man in der ersten Halbzeit schon längst führen muss und am Ende geht es 4-1 aus oder auch Frankfurt. Am Ende war der Sieg verdient, aber da hätte man auch nicht sich drei Tore fangen müssen und hätte vorher auch selber genug schießen können. Mhm. Und jetzt auch gegen Köln war man fast auf Augenhöhe und dann war es halt so ein Ding von Elmaler. Also ja, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist die Entwicklung erstmal eine positive und man muss ja auch sehen, dass man einfach nicht so die leichtesten Gegner hatte. Man hat jetzt schon Frankfurt hinter sich, man hat Bayern hinter sich. Gut, Leverkusen hat man zu einem ganz guten Zeitpunkt erwischt.
Und, wir auch.
Und Köln ist jetzt gerade auch nicht so zu unterschätzen. Also,
Das stimmt. Das war eigentlich eine der Fragen. So, wird man wieder nervös, weil ihr jetzt die letzten drei Spiele nicht gewonnen habt? Oder sind so diese knappe, unglückliche Niederlage wie gegen Köln oder das hart umkämpfte Unentschieden in Freiburg trotzdem? Sind da trotzdem positive Entwicklungen zu beobachten?
Ja, ich merke noch nicht so die Nervosität im Umfeld. Ich glaube, da wünscht man sich jetzt dieses Jahr auch einfach mal eine Saison, wo man nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall drin. Natürlich gibt's auch jetzt von Dietmar Hopp zuletzt wieder in seinem Interview angesprochen, von manchen die Ambition, jetzt direkt wieder ins internationale Geschäft zu kommen. Ich würde gar nicht mal ausschließen, dass man da nicht auch mit in den da oben mitspielen kann, aber ich würde es jetzt auch nicht als Bedingung irgendwie aufstellen. Deswegen ist es gerade noch relativ ruhig. Es gab schon so ein paar Punkte jetzt in den letzten Spielen, da muss man auf jeden Fall ran, aber es gibt ja auch positive Entwicklungen. Ozan Kabak ist jetzt wieder eine Option, dass er wieder hoffentlich bald auch spielen kann. Der hat ja jetzt über ein Jahr wegen Kreuzbandriss gefehlt. Oder auch vorne drin, Lemperle ist zwischendurch ausgefallen und ist jetzt wieder dabei. Also noch bin ich da eigentlich recht entspannt, aber klar sollte man jetzt nicht sich auf diesen aktuellen Spielstil komplett ausruhen, sondern ich würde da schon auch gerne noch ein bisschen mehr offensive Kombinationen sehen und ein bisschen bessere abgespielte Abläufe.
Okay. Vereinspräsident Albrecht und Schicker sprachen ja davon, dass sie mit einem einstelligen Tabellenplatz gut leben könnten. Siehst du das als realistisch an für diese Saison?
Ja, ich würde eigentlich auch unterschreiben, so wie sie es jetzt sagen. Hoffenheim steht gerade auf Platz 11. Da stehen aber auch noch so Kandidaten wie zum Beispiel der HSV davor, die sich da jetzt, denke ich mal, nicht halten werden können. Bei St. Pauli, ehrlicherweise, bin ich mal gespannt. Wir kommen ja später noch aufs Spiel sprechen, aber ich sehe euch diese Saison, ich möchte jetzt nichts jinxen, aber ich sehe jetzt erstmal nicht, wie ihr da so ganz tief unten reinrutschen sollt, weil ihr schon eine sehr stabile Saison bisher spielt. kannst mir gerne widersprechen, wenn du es anders siehst. Aber nö. Allgemein würde ich sagen, ein Einsteiger-Tabellenplatz sollte machbar sein, sollte auch das Ziel sein, weil alles drunter ist mit dem Kader, da hat man ja jetzt doch auch wieder einiges investiert. Wäre auch ehrlicherweise zu wenig.
Ja, nee, dann lass uns mal rüber zum Spieltag kommen. Nee, sehe ich ähnlich bei uns. Ich würde alles was Klassenerhalt ist, ist für mich okay. Ja, also ich glaube, wir müssen da noch sehr, sehr viel lernen. Wir haben immer noch eine große Lernkurve. Du siehst halt, wenn wir ein bisschen nachlassen gegen jeden Gegner, egal welche, wer das ist, wenn wir ein bisschen nur nachlassen, dann reicht's halt einfach nicht. Und wir müssen immer in unser Optimum gehen und versuchen, noch besser zu performen als in den Spielen zuvor und auch die Energie auf den Platz zu bringen. Wenn du die nicht bringst, dann gehst du unter. So, und das lernen wir gerade. Es tut gerade ein bisschen weh. In den letzten drei Spielen tat es ein bisschen weh. Aber ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind. Da auch, ich würde mal sagen, wieder positive Ergebnisse, am besten jetzt schon am Sonntag einzufahren. Aber apropos einfahren, wer nicht mit einfahren wird, zumindest nicht auf dem Platz, es wird David Nemeth sein bei uns, Ricky J. Jones. Bei Jackson Irvine sieht es zwar besser aus, da weiß ich aber nicht, ob er schon wieder im Kader stehen kann. Ansonsten wird Karel Metz bestimmt wieder im Kader stehen. Der hat jetzt 30 Minuten, glaube ich, in der estnischen Nationalmannschaft gespielt. Was noch in der Woche passiert, erfahrt ihr dann in der Spieltags-PK, die ist am Freitag, glaube ich, oder ihr lest es dann bei Tim im Vorbericht nach. Wie sieht es denn bei euch im Kader aus? Also ich las, dass Adam Lotzek, Valentin Gendrey, Koki Machida, Ozan Kabak, hast du jetzt eben schon angesprochen, dann Hennes Behrens verletzt sind. Gibt es da noch weitere? Oder gesperrte Spieler?
Das sind jetzt so die Dauerverletzten. Bei Kabak bin ich mal gespannt. Der könnte, glaube ich, schon in den Spieltagskader zurückkehren. Und ansonsten ist jetzt erstmal noch nichts vermeldet worden von Verletzungen. Das werden wir dann wahrscheinlich in der Spieltags-PK hören. Aber aus der Länderspielpause habe ich jetzt erstmal nur positive Dinge gesehen. Zum Beispiel, dass Oliver Baumann weiterhin die deutsche Nummer 1 bleibt und gute Leistung zeigt. Oder dass Fisnik Aslani bei seinem Länderspiel direkt mal getroffen hat für den Kosovo. Also hoffentlich dann keine Verletzungen mitgenommen aus der Länderspielpause.
Okay, dann was glaubst du, wie ihr auflaufen werdet am Sonntag?
Ja, wahrscheinlich wieder klassisch 4-4-2. Ich denke, im Tor wie wieder Baumann, Außenverteidiger wie gehabt, auch rechts Zufall, links Bernardo. Die Innenverteidiger Haidari hat sich da jetzt auch eigentlich etabliert. Ranac muss man auch echt loben, hatte ich vorhin nicht erwähnt, dass der jetzt eigentlich da wieder mit drin ist. Und letztes Jahr war er komplett außen vor. Auch die Sechser, Abdullahu, Burcher. Und dann wird sich zeigen, ob Kramaric oder Damar spielt. Rechts, links ist Touré eigentlich gesetzt und dann Doppelspitze Lemper oder Aslani. Also das war eigentlich bisher immer so die Standardausstellung. Wenn da kein Verletzter dazukommt, soll es auch dabei bleiben, denke ich.
Alles klar. Was macht dich sicher, dass ihr am Sonntag gewinnt oder einen Punkt mitnimmt?
Okay, mit der Einschränkung würde ich sagen, der bisherige Saisonverlauf, dass man auch immer für ein Tor eigentlich gut ist, auch wenn es jetzt gegen Köln ein bisschen schwerer gefallen ist, und dass man eben jetzt wirklich diese Stabilität drin hat. Ich sehe trotzdem, dass St. Pauli echt kein leichter Gegner wird, gerade nach den Erfahrungen in der letzten Saison bei den zwei Spielen am Millern-Tor. Aber ich glaube, der entscheidende Faktor ist, dass Hoffenheim bisher auswärts nicht einmal verloren hat, wenn man daheim nur Niederlagen einstecken musste. Also wenn es bei der Serie bleibt, dann sollte es ja reichen.
Okay, dann bedeutet das ja auch, dass ihr, wenn ihr auswärts spielen gewinnt, dann müsstet ihr auch das Pokalspiel gewinnen und so würdet dann in die dritte Runde einziehen. Glaubst du, dass das dann im Pokal nochmal eine andere Intensität bekommt als in der Liga? Oder glaubst du, dass dann, wenn beide Mannschaften sich schon eine Woche vorher oder anderthalb Wochen vorher begegnet sind, dass sie da weniger mit offenem Visier reingehen, sondern sie wissen so ungefähr so, aha, mein Gegenspieler bewegt sich so und so, das Gefühl ist so und so, wie er auf mich zuläuft und so. Meinst du, dass das ein Faktor sein könnte?
Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein richtig ekliger Abnutzungskampf wird, weil man natürlich auch ein bisschen besser aufeinander eingestellt ist und jetzt auch nicht direkt ins Riesenrisiko gehen möchte, weil zwar High Risk, High Reward, aber umgekehrt, wenn du dir halt ein Tor fängst, dann kannst du es nicht irgendwie noch über ein Elfmeterschießen regeln. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es schon nicht so schön anzuschauen wird. Aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren. An sich hat die TSG ja die letzten Jahre nicht die beste, die ruhmreichste Pokalhistorie. Da wäre mal Zeit, was dran zu ändern. In der ersten Runde gegen Rostock sah es schon ganz gut aus. Mal gucken, wie es dann am Millern-Tor wird. Ich würde mich auch mal wieder über ein Pokalheimspiel freuen, ehrlicherweise. Es gab letztes Jahr mal eins, aber da, ich glaube, zwischendurch waren es mal 7 Jahre, wo man kein Pokalheimspiel hatte.
Das, ja. Dafür müsstet ihr ja gegen uns gewinnen. Ich glaube da nicht dran, aber ich bin jetzt sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Jetzt lasse ich dich aber auch nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Sonntag, aber auch für das Pokalspiel genannt hast.
Boah, ich glaube, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, dass ich einen Sieg vorhersage, in der Hoffnung, dass es dann doch einer wird, dass ich sage 1-1 am Wochenende. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es im Pokal in die Verlängerung geht, auch mit irgendwie so vielleicht sogar 0-0 oder 1-1 und dann am Ende macht's die TSG im Elfmeterschießen. Olli Baumann hält den finalen Elfmeter, weil er einfach weiterhin Hoffenheimer Legende ist. Und ja, machen wir es so.
Okay, ich tippe bei beiden Spielen auf ein 2-1 für uns. Ganz klassisch. Ich glaube, dass wir dran sind, zu Hause wieder zu gewinnen. Und ja, Pokal glaube ich auch, dass wir das gewinnen werden. Ich bin einfach mal fest überzeugt. Ihr habt schon 12 Gegentreffer kassiert. Da werden wir jetzt noch ein paar nachlegen wollen. Apropos Tipp. Am Donnerstag, den 16.10., also morgen, weil wir ja heute am Mittwoch, am 15. aufnehmen, zeigt das St. Pauli-Museum im Vorfeld des Spiels die ZDF-Doku Der Prozess, wie Dietmar Hopp zur Hassfigur der Ultras wurde. Die Bar ist geöffnet, der Eintritt ist frei, also kommt zahlreich. Und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß am Sonntag und auch beim Pokalspiel, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Das NDS zur Partie erfolgt, wie schon eingangs erwähnt, als Zusammenfassung der beiden Hoffenheim-Spiele nach dem Pokalspiel gemeinsam mit Yannick. Luis, ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Die letzten Worte dieser Sendung gehören dir. Bitteschön.
Danke dir, danke wieder für die Einladung. Hört auch gerne mal beim SV Sandhausen rein, auch wenn das vielleicht manche Hoffenheim-Fans nicht hören möchten. Und ansonsten hoffe ich dann doch insgeheim auf den Sieg am Wochenende. Freue mich auch aufs Millern-Tor und bis dahin kein Fußball den Faschisten.
Danke dir. Tschüss.